um München, der Podcast der Landkreisgrünen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Um München, dem Podcast der Landkreisgrünen. Wir reden heute über Digitalisierung und wir, das ist
Fabi,
Freddy
und ich bin die Sabine. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir heute so ein bisschen die Welt der Digitalisierung nachzeichnen und dass wir darüber sprechen, wie die Digitalisierung irgendwie alles verändert, aber besonders natürlich auch die Bildung und ja, was es mit unserem Leben macht. Und meine Frage an euch zwei wäre jetzt erstmal, wann habt ihr das erste Mal über Digitalisierung nachgedacht? Wann hattet ihr das erste Handy, den ersten PC?
Also nachgedacht drüber, das kann ich dir, glaube ich, nicht sagen, wann das erste Mal in meinem Kopf war. Computer hatten wir, glaube ich, seitdem ich geboren bin in unserem Haus. Ich weiß aber nicht, in welcher, also ich kann mich daran erinnern, dass immer so ein Kasten da rumstand.
Wie alt bist du?
27. Also das hat mich schon lange begleitet, aber ich habe keine Verbindung dazu. Und mein erstes Handy habe ich bekommen, als ich 10 war. Das hat aber kein Farbdisplay und ich weiß nicht, ob ich das jetzt als digitales Medium her oder in meinem Kopf abgespeichert habe.
Ja, bei mir müsste auch in dem Dreh gewesen sein. Ich so mit 11, glaube ich, hatte ich da so mein erstes Smartphone, weil ich dann in der Schule war, wo man lange hinfahren musste und Bus fahren musste. Und dann hatte ich so ein Klapphandy. Ich würde mich aber ehrlich gesagt fragen, ob das schon digital ist oder nicht.
Das ist eine gute Frage. Ich habe eine Definition über Digitalisierung gefunden und da wird das beschrieben als der Prozess, wenn Informationen von analog in digitale Informationspakete übertragen werden. Dementsprechend würde ich eigentlich sagen, ja, es ist digitale Kommunikation, weil es weg von einem, ich sehe Leute und rede mit ihnen hin zu einem Übertragungsmedium von Informationen geht. Von daher, ja, eigentlich ist Mobilfunk schon digital.
Ich bin aber ehrlich gesagt auch froh, dass Digitalisierung nicht damals stehen geblieben ist, als ihr eure ersten Handys hattet oder als ich in der 6. Klasse Nokia 3210 hatte. Es war natürlich der Oberhammer und ein großes Stück Freiheit, damals sowas schon haben zu dürfen. Aber wenn man jetzt halt überlegt, dass man letztendlich auf seinem Smartphone das geballte Wissen der Menschheit in seiner Hosentasche hat und jederzeit abrufen kann, dass man auf Laptops und iPads digital arbeitet, das ist schon krass, wie wir uns auch entwickelt haben und wie dieses Buzzword Digitalisierung unsere Leben rapide verändert hat in den letzten Jahren.
Ja, meine Erinnerung, also eine Erinnerung, wo ich so krass begeistert war, war 2014, als ich als Au-pair in Australien war und da hatten die eine App für ein Tablet und da konnte man dann, wenn die Kinder Hausaufgaben aufbekommen hatten, als Eltern Kommentare von den Lehrerinnen dazu kriegen und die Lehrerin hat das kommentiert, was die Kinder aufhaben, damit man dem Kind besser helfen kann. Und das hat mich schon echt fasziniert, dass die sowas hatten, weil ich kannte sowas hier nicht. Und ich glaube auch, dass wir bis vor der Corona-Krise jetzt da auch noch gar nicht so weit waren.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass die Krise uns in sehr kurzer Zeit und sehr großer Tiefe gezeigt hat, was halt auch bei uns alles nicht so läuft und so ein bisschen wie mit so einer Lupe gezeigt hat, wo wir hätten vielleicht auch besser sein müssen in den letzten Jahren. Also gerade der ganze Bildungsbereich, Schule, Uni, wie eigentlich das gesamte gesellschaftliche Leben über Nacht ins Homeoffice verbannt und ins Homeschooling verbannt, da hat man schon auch gesehen, wo es überall hakt und wir haben, finde ich, in den letzten Wochen und Monaten auch ganz viel über die Technik geredet, dass nicht unbedingt alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Laptop daheim haben, um gut zu arbeiten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler ein gutes Gerät haben, um an den wenigen digitalen Angeboten, die es gibt, teilzuhaben und sozusagen mitzukommen mit ihrer Klasse oder Firma oder Generation. Aber ich finde, ehrlich gesagt, es zeigt nur, dass wir eigentlich auch keinen Plan haben, weil es ist ja so viel mehr als die Technik.
Ja, und so ein bisschen die Zahlen hinterlegen das auch so ein bisschen. Es gab 2018 eine Umfrage, wo Leute gefragt wurden, ob sie Homeoffice nutzen oder schon mal genutzt haben. Und da haben lediglich 16% der Befragten dann halt mit Ja geantwortet. Und ich finde das schon ziemlich krass, wenn man jetzt sich anschaut, dass eigentlich alle das jetzt mal ausprobiert haben oder gefühlt alle in meinem Umfeld, ob es in der Schule ist, in der Uni oder in der Arbeitswelt, da so Erfahrungen gesammelt haben.
Ja, ich glaube, dass auch irgendwie so ein Aspekt ist, dass das jetzt so aufgezwungen ist auf der einen Seite. Und was ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, ist, es gab diese digitalen Konzepte. In der Uni hatte ich das die ganze Zeit. Es gab immer schon Moodle als Lernplattform. Aber dass man das dann mal verwendet, um strukturiert damit Unterricht zu machen, das ist jetzt erst neu gekommen in der Krise. Das heißt, irgendwie wurde diese digitale Technik als, wir betreiben das so ein bisschen nebenher, weil man kann es machen, hin zu, okay, das ist unser Hauptfokus. Wir arbeiten nur noch darüber. Ich glaube, Das ist schon ein Wandel, der jetzt stattgefunden hat. Und der diesem Thema Digitalisierung, was auch immer dieses riesige Buzzword meint, einen Aufschwung gegeben hat.
Aber wir sind halt auch ein bisschen von 0 auf 100, ne? Also wir sind von der analogen Lehre, vom digitalen Arbeiten, aber vor Ort im Büro mit allen Kolleginnen und Kollegen sind wir jetzt halt in die digitale Homeoffice-Welt gegangen. Und ich habe so das Gefühl, manchen Leuten ist es jetzt auch nachvollziehbarerweise nach 3 Monaten oder weniger als 3 Monaten daheim auch schon wieder zu viel. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir auch was mit in die Zukunft nehmen, dass man nicht zurückgeht, wie es vorher war. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, so dies, wie wir es vorher kannten. Das
ich glaube, da liegt aber auch somit die größte Herausforderung, glaube ich, die jetzt vor uns steht, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir das Studium betrachte, hatten wir letztes Semester, so wie du gesagt hast, Freddy, Moodle war nur dazu da, um sich den Stundenplan runterzuladen oder irgendein offizielles Schreiben, und auf einmal haben wir es jetzt geschafft, alles in Online-Plattformen, Online-Meetings, Moodle und andere Tools, wo man gemeinsam in Schreiben, planen und lernen kann. Und in der Schule ist es ja genauso. Und ich glaube, da sind zwar die Unterschiede größer und die Probleme noch größer, gerade was Chancengleichheit betrifft, weil wirklich nicht jeder hat ein Endgerät. Bei uns in der Uni war ich sehr positiv überrascht. Da haben sie eine Umfrage gestartet, wer kein Endgerät hat, und haben versucht, jedem wirklich eins bereitzustellen. Das fand ich schon ziemlich cool, aber ich glaube, das ist halt eine Ausnahme. Und gerade an Schulen passiert das halt nicht.
Ich glaube auch, dass mit diesem Digitalisierung oder jeder Zuwachs von Software oder jede Veränderung im technologischen Bereich führt ja auch immer zu einer Veränderung im gesellschaftlichen Bereich. Ich meine, du merkst es mit Sicherheit daran, wie viel die Leute in der U-Bahn noch miteinander reden. Da ist es still drinnen, weil entweder die Leute Musik hören oder vielleicht telefoniert mal einer. Aber diese Menschenkommunikation findet halt überhaupt nicht mehr statt.
Findet halt anders statt. Sie findet halt nicht mehr mündlich an der Stelle gerade statt, aber ich glaube, ganz viele Leute kommunizieren, wenn sie in der U-Bahn oder in der S-Bahn sitzen, nur halt digital.
Nicht mit den Leuten in der U-Bahn, sondern mit allen Leuten, die außerhalb dieser U-Bahn. Und es ist schon interessant, wie sich sowas einfach gewandelt.
Aber jetzt vor allem nach dieser krassen Zeit merkt man schon ein bisschen das Defizit. Ich habe jetzt die Woche das erste Mal wieder Kommilitonen zufällig getroffen, und das war schon was ganz anderes. Und da habe ich schon wieder gemerkt, so, also es fehlt einem schon ein bisschen. Also das Digital kann das nicht 100% ersetzen.
Ich glaube, das ist auch nicht Ziel, oder es gibt ja kein Ziel der Digitalisierung, weil es kein Prozess ist, der gestartet wurde von irgendwem und der ein Ziel hat, sondern es ist so ein bisschen, wir reagieren auf Veränderungen in unserem Umfeld. Und den Mensch als letztbeschließende Instanz oder als letztlichen Ausführer der Digitalisierung zu haben, das wird nie weggehen. Und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die wichtig sind, wenn man diese Angst wegbekommen möchte vor neuer Technik, dass die Technik wird niemals Entscheidungen von Menschen ersetzen. Sie wird nur Menschen dabei unterstützen, Entscheidungen anders zu treffen.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt ist gerade so auch irgendwie so eine Stufe erreicht, wo wir viel ausprobiert haben und wo es jetzt wiederum an den Menschen oder leitenden Personen, auch besonders im Schulwesen, um da nochmal zurückzukommen, ist, dass man jetzt diese Erfahrungen auswertet und Wege findet, wie man das als ergänzendes und begleitendes Mittel nutzen kann. Und nicht als Ersatz zum Beispiel.
Ja, es gibt auch, also man kann das nicht als Ersatzmittel verwenden. Es wird nie einen Punkt geben, wo eine digitalisierte Welt, in welcher Form auch immer, oder ein digitalisiertes Medium Entscheidungen einem Menschen abnimmt. Die können Entscheidungen, also künstliche Intelligenz zum Beispiel, kann im medizinischen Bereich Röntgenbilder besser interpretieren als Menschen. Mit einer größeren Genauigkeit und einer besseren Treffsicherheit. das mag sein und das mag Ärzte und Ärztinnen dabei unterstützen, Entscheidungen zu treffen, aber es wird niemals die menschliche Entscheidung eines Arztes oder einer Ärztin abnehmen.
Ich glaube, trotzdem ist das Misstrauen bei vielen Leuten oder die Angst davor schon relativ hoch, weil es ist was Neues, man versteht es nicht unbedingt.
Ich glaube, viele Leute können halt auch nicht programmieren und wissen nicht, wie solche Dinge entstehen. Sie können sie benutzen. Also ich zum Beispiel, ich würde sagen, ich kann sehr gut digital arbeiten, aber ich weiß nicht genau, was da passiert im Hintergrund. Und das ist halt, glaube ich, auch ein Punkt, dass Leute skeptisch sind.
Aber trotzdem bist du wahrscheinlich relativ offen für Neues. Und ich glaube, damit tun sich schon auch viele Leute schwer.
Ja, aber es sind nicht alle.
Also ich glaube, man muss es ein bisschen vergleichen mit, in diesem konkreten Beispiel von gerade, mit dem Nachschlagen in der Enzyklopädie. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin hat eine Vorlage von einem Röntgenbild und aus der Erinnerung entscheidet er oder sie, ist dieses Ergebnis so wie die Sachen, an die ich mich erinnere, das, was ich gelernt habe. Und eine digitale Technik schlägt ihre Enzyklopädie auf, ihre Infrastruktur, ihr Wissen und vergleicht es halt mit Hunderttausenden an Röntgenbildern, die bisher gesammelt wurden und kann darauf diese Entscheidung herbeiführen. Also es ändert sich nichts in dieser Entscheidungsgrundlage, nur der Umfang der Menge an Informationen ändert sich was. Und die hat extrem zugenommen.
Ganz ehrlich gesagt verstehen, dass auch Leute vielleicht gerade bei medizinischen Daten ein bisschen vorsichtiger sind, was das Teilen angeht, auch wenn ja unsere Datenschutzgesetze mittlerweile sehr streng sind. Danke an die EU an dieser Stelle. Und ich finde gerade auch die aktuelle Debatte um die Corona-App zeigt ja auch, wie man Vertrauen gewinnen kann von der Bevölkerung für digitale Tools, die erstmal neu und disruptiv sind, weil wir haben auf diese App, glaube ich, jetzt 3 Monate gewartet und mit Sicherheit ging es vielen Leuten nicht schnell genug, aber dadurch, dass der Prozess so lange gedauert hat, konnten sehr viele Interessen auch angehört werden. Und das ist ein quasi staatlich beauftragtes Produkt gewesen zur Pandemiebekämpfung, aber gerade auch der Chaos Computer Club hat seine ganzen datenschutzrechtlichen Bedenken einbringen können und ich glaube, weil jetzt hat die Daten so dezentral gespeichert werden, weil sie nur anonymisiert funktioniert, diese App. Genau deswegen laden sich so viele Leute die jetzt runter. Ich weiß nicht, habt ihr sie runtergeladen?
Ja.
Doch?
Ja.
Ja. Schau, wir drei sitzen ja hier jetzt in einem großen, gut belüfteten Raum mit Abstand. Aber falls es doch irgendwelche Probleme gibt, würde diese App uns helfen. Und ich finde es halt schon auch wichtig, dass Leute verstehen, wofür diese Tools auch genutzt werden, wie sie entstanden sind. Und selbst wenn man selber nicht programmieren kann, hilft natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte über den Mehrwert, um Vertrauen zu gewinnen.
Ja, besonders mit der App, die du angesprochen hast, ich finde es ziemlich beachtlich, dass es in Deutschland so schnell jetzt eigentlich geklappt hat, da im weltweiten Vergleich oder Deutschland echt weit hinten dran ist und wir bei Digitalisierung echt viel nachholen müssen. Es gibt da den Digitalindex, wenn euch das weiter interessiert, könnt ihr das mal googeln. Und 100 wäre da die Höchstzahl und Deutschland erreicht lediglich 55 Punkte von 100 und ist damit schon echt weit hinten. Und da werden auch, wenn man dann Richtung Netzabdeckung und Verfügbarkeit schaut, sind wir sogar hinter Ländern dann wie Albanien zum Beispiel, wo man sich dann denkt so selber, wow, wir sind eine der führenden Industrienationen, aber mit der Digitalisierung haben wir es nicht so.
Geht es da eher um den Zugang zum Internet im weitesten Sinne oder zu schnellem Mobilfunk oder geht es da auch um andere Bereiche?
Genau, in dem Index geht es um Zugang, um Nutzungsverhalten, um digitale Kompetenz und Offenheit zu den Medien. Und in allen Punkten schneidet Deutschland jetzt nicht so gut ab. Und besonders im Bereich der Offenheit gibt es in Deutschland noch viel zu tun oder viel aufzuarbeiten, da ein großer Teil, 30% der Leute, reine konservative Nutzer sind von Internet und nur das benutzen, weil ihr Umfeld es benutzt.
So ein bisschen, ich muss jetzt auch mir ein Smartphone kaufen und WhatsApp runterladen, damit ich quasi bei meiner Gruppe, bei meinem Freundeskreis dabei sein kann.
Ja, genau, in die Richtung. Mitmachen. Und es geht vor allem nur darum, dann noch Informationen sich zu beschaffen, aber nicht sich darauf einzulassen und wirklich an der Digitalisierung teilzunehmen.
Aber vielleicht ist es ja auch schon an der Digitalisierung teilnehmen, wenn ich auf WhatsApp bin, wenn ich schneller anders kommuniziere, wenn ich mal die Spiegel-App benutze und mich einfach anders informiere.
Aber ich glaube, es geht vor allem darum, wie offen du von dir selber bist, allgemein für so Tools und Dinge zu nutzen. Und das dann auf die gesamte quasi deutsche Gesellschaft gesehen, ist dann schon eine relativ große Gruppe an Leuten, die da kein Interesse dran
oder
hat.
Oder eher skeptisch ist.
Eher skeptisch ist und nicht sich direkt darauf einlassen würde. Und
ich glaube, das wird sich aber auch ändern. Also ich bin gespannt auf diesen Index in 1 bis 2 Jahren.
Ja, ich glaube auch durch diese Zeit jetzt haben wir einen Riesensprung gemacht. Und super.
Wir mussten einen machen. Wir haben es ja nicht selbst gewählt, aber es geht was vorwärts, ja.
Ich glaube auch, dass es so ein Aspekt ist, einfach, wo man merkt, dass sich in der Kultur viel verändern muss. Also es reicht nicht nur, wie ihr angesprochen habt, Prozesse zu digitalisieren, digitale Apps auf den Markt zu schmeißen. Die Kommunikation von analoger Kommunikation hin zu digitaler Kommunikation zu legen, sondern Digitalisierung bedeutet hauptsächlich eben diese Schnelllebigkeit, dass sich Sachen ändern, ohne dass wir dann großartig darauf Einfluss haben, dass sich unser Umfeld, unser Arbeitsumfeld und unser Leben grundsätzlich ein bisschen ändert. Und da bedeutet Digitalisierung auch immer einen Kulturwandel. Das haben wir vorhin angesprochen, dass man da, ich glaube, das Buzzword dazu ist dann Agilität, was ich sagen kann, um die Möglichkeit zu haben, schnell auf diese Prozessänderungen, auf die technischen Innovationen agieren zu können oder sich darauf anzupassen, weil die Digitalisierung auch bedeutet, dass lineare Prozesse, Herstellungsprozesse, Entwicklungsprozesse in der Persönlichkeit zu agilen Prozessen sich gewandelt haben. Also es ist deutlich iterativer geworden,
Iterativer?
Iterativ heißt, dass man einen Prozess durchläuft und innerhalb dieses Prozesses immer wieder zurückspringt zu Punkten, um Sachen zu überarbeiten. Man merkt das ganz stark in der Softwareentwicklung, dass eine App-Version rauskommt und man guckt sich die App an und denkt sich, hey, das ist aber noch nicht so gut. Und dann kommt 2 Wochen später ein Update und dann ist die App besser. Und ich glaube, mit der Corona-App ist es am Ende des Tages das Gleiche.
Meinst du nicht, dass sogar mit unserem kompletten Schritt, den wir jetzt gerade quasi gemacht haben, in Sachen Digitalisierung komplett das Gleiche ist?
Ja, ich glaube, es ist komplett das Gleiche, aber das ist dieser kulturelle Wandel, den man mitdenken muss bei Digitalisierung, dass es nicht nur bedeutet, ja, okay, ich verwende WhatsApp, sondern was heißt es für mich, wenn ich diesen Schritt gehe? Und da ist der Kulturwandel, den man mitdenken muss, auch ein riesiger Teil der Digitalisierung, der sich auch sehr stark auf unser Leben auswirken wird.
Digitalen Wandel und die Verfügbarkeit und die Möglichkeit, es zu nutzen, ist aber auch, denke ich, der Netzausbau und ist das Angebot, dass man es nutzen kann. Auch hier ist Deutschland relativ weit hinten dran. Die Netzabdeckung ist nicht so hoch. Wir sind drittletzter Platz beim 4G-Ausbau in Europa. Und ich selbst arbeite im Landkreis München in einer Gemeinde, wo es noch kein Breitbandanschluss zum Beispiel gibt.
Das ist der Rand vom Landkreis München.
Es ist ganz am Rand und es ist wirklich letzter Ort, bevor München Landkreis endet. Aber ich finde es schon krass, dass man dann da irgendwie, man hat da keinen Mobilempfang, außer Telekomnetz. Also aber 4G nicht wirklich und die Verbindung ist halt auch echt langsam.
Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich peinlich. Ich finde es peinlich, dass wir in so einem wirtschaftlich starken Land wie Deutschland und in so einem wirtschaftlich starken Bundesland wie Bayern und dann auch noch in unserem echt wohlhabenden Landkreis München offenkundig nicht auf die Kette bekommen, dass die Infrastruktur passt. Also das eine ist ja die Frage, wie die Leute damit umgehen, wie die globalen Entwicklungen sind, aber die Basics dafür ist halt nun mal die Infrastruktur und das ist eine staatliche Leistung. Und ich finde es total krass, was du gerade erzählt hast, weil es gibt natürlich auch andere Bereiche im Landkreis München, wo die Verbindungen total gut sind. Aber man braucht sozusagen nicht weit von unserer Landeshauptstadt wegschauen. Und schon ist man ein bisschen so in der digitalen Diaspora.
Also ich glaube, diese Infrastruktur wäre auch sehr, sehr wichtig, um diesen ganzen Digitalisierungsprozess stattfinden zu lassen, weil die Kultur alleine hilft uns dann doch nicht, wenn man digitale Denkweise hat. Wir brauchen in allen möglichen Bereichen auch entweder einen Internetzugang, um überhaupt arbeiten zu können. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Daten, die uns in den letzten Jahren verloren gegangen sind, um Prozesse neu anzugehen, um Produkte neu hervorzubringen, das fehlt uns alles. Da sind uns die anderen Länder meilenweit voraus. Ich kenne das aus meiner Arbeitswelt. Also ich arbeite in der Digitalisierung der Energiebranche. Und wir hatten 2016 ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Und damit wurde eigentlich beschlossen, dass es überall intelligente Stromzähler eingesetzt werden in allen Haushalten in Deutschland. Dann gibt es dann natürlich Widerstand dagegen. Ich glaube, das hat man mitbekommen, dass Leute gesagt haben, okay, dann kann ja mein Stromversorger mir den Strom von zu Hause abstellen. Und dann gab es einen ewig langen Zertifizierungsprozess, der hat bis Anfang dieses Jahres gedauert. Und jetzt fangen wir an, diese Smart Meter einzubauen. Und das zeigt, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen. Wir haben das mit dem Ausbau von Mobilfunkmasten, wir haben das mit 5G, wird es wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Und wenn da hängen wir hinten dran, weil wir die Infrastruktur nicht haben, um dann da Produkte draufzusetzen, die wir global verkaufen könnten.
Ja, und selbst wenn wir sie haben, sind wir sogar relativ langsam. Also nur wenn man mal die durchschnittliche Surfgeschwindigkeit anschaut, sind wir bei so 90 Mbit pro Sekunde, wird es ja bemessen. Und allein unsere Nachbarländer Schweiz oder Frankreich sind weit über 100. Also zum Beispiel die Schweiz hat 148 Mbit pro Sekunde im Durchschnitt pro Person. Also da sieht man schon, wir sind schon, auch wenn wir Internet haben, ein ganzes Stück hinten.
Ja, und Internetzugang ist halt mehr als WhatsApp und Netflix und E-Mails schreiben. Es gibt halt sehr viele Firmen, die mittlerweile einfach eine stabile Datenleitung brauchen und die siedeln sich dort an, wo sie diese Datenleitungen bekommen. Und wenn wir das nicht bereitstellen in unserer Region, dann sind wir natürlich auch nicht mehr so attraktiv fürs Gewerbe.
Ja, und auch als Privatperson, wenn du streamst oder sonst was, wir verschicken immer größere Datenmengen und man benutzt immer mehr Daten, Clouds.
Ja, das ist ja auch für Jugend und den Bildungsbereich total wichtig, wenn du die ganze Zeit dich an dieser Grenze abarbeitest, okay, ich kann keine Datei über 2 GB verschicken, dann fängst du gar nicht an, dir zu überlegen, hey, ich komponiere einen Song zu Hause auf meinem Laptop und schicke den an meinen Kumpel, weil du einfach merkst, okay, Dateien über 2 GB kriege ich gar nicht versendet, dann muss ich mit dem USB-Stick rüberfahren.
Ja, und bei mir in der WG haben wir letzten Monat mal nachgeschaut, wie viel Daten wir verbraucht haben und wir sind zu zweit im Zuhause, wir studieren zu zweit von zu Hause und wir haben 2900 Gigabyte Daten allein diesen Monat verbraucht, letzten Monat verbraucht und das fand ich schon echt krass, da habe ich nicht mit gerechnet.
Ja, aber letzten Monat war natürlich noch sehr viel weniger analoges Leben möglich, ne? Also da hat ja eigentlich alles im Digitalen stattgefunden.
Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende von der Podcast-Folge. Von daher ist es eigentlich ganz cool, als Schlusswort das zu nehmen. Und sich zu fragen, wenn man in die Zukunft guckt, wie viel digitales Leben, wie viel Digitalität brauchen wir in unserer Zukunft?
Also ich würde sagen, wir lernen gerade, dass 100% digital auch nicht ganz gesund ist und dass viel auf der Strecke bleibt an Kommunikation und an sozialem Leben und viele Leute damit ja auch total Schwierigkeiten haben. Insofern würde ich sagen, dass wir irgendwie einen guten Mittelweg schaffen müssen, wie so ein bisschen immer im Leben. Das war jetzt so ein bisschen so ein Politikersatz, aber das kann es halt auch nicht sein, dass wir so weitermachen, wie es davor war. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Und so wie wir es gerade erlebt haben in den letzten Wochen, das ist halt auch nicht gesund. Aber ich glaube, wir haben noch echt viel Potenzial, gerade so im Bereich, vielleicht weniger so im privaten Bereich, sondern eher so im beruflichen, im schulischen Bereich, in den Vereinen, in den Parteien, auch in der Kommunalpolitik oder auch drüber, ehrlich gesagt, in den Parlamenten, da ist schon noch eine ziemliche Präsenzkultur, allein dass wir dieses Wort haben, Präsenzkultur, gefragt. Ich glaube, da kommt gerade auch Bewegung rein, dass manche Dinge halt auch anders gehen. Ich glaube, da ist aber auch
wirklich viel Luft nach oben, weil wenn man sich mal überlegt, so gerade wenn man in einer Gemeinde ist, was geht da eigentlich überhaupt für den Bürger online? Eigentlich nichts. Es gibt 1 bis 2 Bürgerversammlungen im Jahr, wo man mal sich äußern kann. Ansonsten hat man eigentlich recht wenig Möglichkeiten, sich irgendwie online oder digital daran teilzunehmen.
Und dabei wäre es so einfach, Online-Befragungen in der Bevölkerung zu machen. Und manche Gemeinden machen das ja auch. Also auch im Landkreis München ist mir das bekannt. Es ist halt nur auf die Initiative von einzelnen Gemeinderäten, Gemeinderätinnen, BürgermeisterInnen zurückzuführen und noch nicht so verankert, dass das eine Möglichkeit auch ist.
Ich glaube auch, dass wir da ein bisschen mehr Initiative auf Landkreisebene brauchen und dass nicht einzelne Gemeinden immer ihre eigenen Wege da finden. Das heißt, eine übergeordnete Strategie würde uns vielleicht in dem Bereich helfen. Und was ich noch ganz wichtig finde, wenn es um Digitalität geht, braucht es auch Entwicklungspotenzial. Es braucht die Befähigung von jungen Menschen, insbesondere von älteren Menschen. Über die haben wir heute, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig gesprochen. Dass wir alle Leute auf diesem Weg hin zu einer digitalen Gesellschaft, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest zu einer digitalen Kommune mitnehmen und dafür die Rahmenbedingungen setzen, dass wir ein digitales Leben ermöglichen, wenn man das möchte. Ich glaube, es wird niemals ein Ersetzen von analogen Leben sein, aber zumindest ein Nebeneinander existieren von beiden Welten wäre schön.
Ich finde, da ist gerade die Politik und der Staat gefragt, auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Leute diese Skills erlernen im laufenden Leben sozusagen, weil wir sind nun mal schon mittendrinnen. Zurückkehren kann man das eh nicht mehr, dass die Infrastruktur passt, dass wir eben nicht so eine lausige Bandbreite haben in manchen Gebieten, sondern dass man einfach damit arbeiten, leben, wirtschaften kann. Das ist eine klar staatliche Aufgabe und da braucht es, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Krise uns ein bisschen Schwung gibt, so schlimm wie sie ist, dass wir davon was mitnehmen können.
Nehmt diesen Digitalisierungsschwung mit aus dieser Krise oder aus dieser besonderen Zeit und hört euch auch die nächste Folge an, denn wir kommen jetzt zum Ende und sind Ende Juli wieder da mit einer neuen Folge. Und wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, über das wir mal sprechen sollen, dann kommentiert es einfach oder schreibt uns eine Nachricht und wir freuen uns drauf. Bis dahin,
ciao.
Bleibt gesund. Ciao.